Der für heute vorgeschlagene Predigtext stammt aus dem Hebräerbrief. Ich weiß nicht, wer den Hebräerbrief jüngst einmal nochmal so durchgelesen und vielleicht auch durchgearbeitet hat, wird feststellen, dass das ein einzigartiges Schriftstück im Neuen Testament ist. Der Brief verbindet tiefe Theologie mit seelsorgerlicher Ermutigung und zeigt letztendlich, wie groß und unvergleichlich unser Jesus ist. Der Brief richtete sich damals an Christen, die unter Druck stehen, die vielleicht müde geworden sind oder versucht sind, in alte religiöse Muster zu verfallen. Und es ist ganz interessant, 12 Kapitel in diesem Hebräerbrief ist tiefe Theologie. Christus im Mittelpunkt. Und dann kommt nach dieser großen Theologie etwas, was mit unserem Leben zu tun hat. Da geht es um Hinweise zu unserer Lebensgestaltung. Ich empfinde dieses 13. Kapitel dieses Briefes wie so eine Art Werkzeugkasten für den Alltag. Wenn man dieses Kapitel einfach zunächst mal liest, dann gewinnt man vielleicht den Eindruck, das ist so ein Sammelsurium. Aber es ist eigentlich eine konzentrierte Zusammenfassung dessen, wie ein Leben im Wirkungsfeld Jesu aussehen soll. Aber hören wir zunächst einmal den recht kurzen, aber doch, wie ich finde, gewaltigen Text aus dem 13. Kapitel. Ich lese aus Hebräer 13 die Verse 1 bis 3. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet. Soweit dieser Text. Ja, dieser Text steht am Ende dieses Briefes, der uns durch die Höhen der Christologie sozusagen führt. Christus als Hohepriester, als Mittler des neuen Bundes, als Opfer, das ein für alle Mal gilt. Und gerade weil der Hebräerbrief so tief in die himmlische Wirklichkeit hineinführt, ist es bemerkenswert, wie dieser Brief endet. Mit einfachen, alltäglichen, fast unscheinbaren Ermahnungen. Es ist, als würde der Schreiber sagen, all das Große, das ihr über Christus gehört habt, muss jetzt Gestalt gewinnen in eurem Alltag, in euren Beziehungen, ja, und in euren Entscheidungen. Unser heutiger Text, diese 3 Verse aus diesem Kapitel, rufen uns im Grunde genommen zurück in die konkrete Welt, in unsere Lebensbezüge, in unsere in unseren Alltag hinein, meinetwegen in die Küche, an den Arbeitsplatz, in die Gemeinde und in all die Begegnungen mit Menschen, die uns herausfordern oder eben bereichern. Dieser Text für heute ist ein Ruf, Christus nicht nur zu bekennen, sondern ganz konkret zu leben. Wir haben eben einige Lieder gesungen, wo es um die Liebe geht, mit der uns Jesus beschenkt hat. Was machen wir denn mit der Liebe, ganz konkret? Halten wir sie fest für uns? Lassen uns genug sein? Im Grunde genommen ruft uns der Text, zumindest der erste Vers, ganz konkret auf, dass die brüderliche Liebe bleibe. Das ist ein sehr kurzer Satz, aber er hat Gewicht. Das Wort bleibe aus einer anderen Übersetzung zeigt, dass Liebe eben nicht selbstverständlich ist. Liebe, sie kann wachsen, sie kann aber auch wieder schwinden. Und diese Liebe, die hier gemeint ist, kann stark sein. Sie kann aber auch plötzlich erkalten. Der Schreiber des Hebräerbriefes weiß, wie leicht Beziehungen auch in der Gemeinde belastet werden können. Durch Missverständnisse, durch Verletzungen, durch Müdigkeit und vielleicht auch durch unterschiedliche Persönlichkeiten. Geschwisterliche Liebe, das ist kein Gefühl, das kommt und geht, sondern es ist eine Haltung. Es ist eine Haltung, die aber gepflegt werden muss. Und sie ist eine Entscheidung, die immer wieder neu getroffen wird. Diese Liebe, die hier gemeint ist, zeigt sich im Alltag, ganz konkret. Sie zeigt sich darin, dass wir Menschen nicht nach Sympathie behandeln, sondern nach Christus. Das ist ganz entscheidend. Vielleicht bedeutet das für dich heute, dass du jemand anrufst, der dir nicht besonders nahe steht, aber von dem du weißt, dass er durch eine schwierige Zeit geht. Vielleicht bedeutet es, dass du den Menschen vergibst, die dich verletzt haben. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil Christus dich zuerst geliebt hat. Oder aber, dass du im Gottesdienst nicht nur deine Freunde siehst, sondern auch den Menschen, der vielleicht irgendwo in der Reihe sitzt und sich unsicher fühlt in dieser Situation. Geschwisterliche Liebe bleibt, wenn wir sie bewusst leben. Und dazu gehört auch, dass wir Konflikte nicht einfach liegen lassen, zum Beispiel. Denn wir wissen, wie schnell eine kleine Bemerkung zu einer großen Distanz werden kann. Wie schnell kann ein Missverständnis zu einer Verletzung werden. Geschwisterliche Liebe bedeutet auch, dass wir den Mut haben, aufeinander zuzugehen, Dinge zu klären und uns zu entschuldigen, wenn es nötig ist. Ja, es bedeutet auch, dass wir nicht über den anderen uns das Mundwerk zerreißen, sondern mit ihm oder ihr reden. Und wichtig ist auch, dass wir es nicht zulassen, dass Bitterkeit Wurzeln in unserem Leben schlägt. Ich habe schon so einige Dinge erlebt. Vor ein paar Jahren habe ich das konkret in einer anderen Gemeinde erlebt, wie aus Liebe untereinander Hass gegeneinander entstanden ist. Da hat es nicht viel gebraucht. Da hat es nicht viel gebraucht. Jesus macht aber genau das radikal einfach. Hass ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein geistlicher Zustand, der das Verhältnis zu Gott beschädigt. Im ersten Brief schreibt Johannes, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Das hat geistliche Konsequenzen. Das Gebet zum Beispiel wird immer schwerer, weil Hass das Herz verhärtet. Frieden geht verloren, weil Hass ständig Energie frisst und die Gemeinschaft zerbricht, weil Hass Beziehungen vergiftet. Unser Zeugnis wird dadurch tatsächlich unglaubwürdig, weil Hass das Gegenteil von Christus ist. Und wir selbst werden verletzbarer, weil Hass uns innerlich ungeschützt macht. Und dann hat der Gegenspieler Gottes leichtes Spiel. Und wir müssen auch klar haben, wenn diese Liebe in unserem Leben nicht vorhanden ist, dann macht dein Opfer oder dein Dienst keinen Sinn, dann bedeutet all das, was du da tust, nichts vor Gott. Das müssen wir in allem bedenken. Aber die Liebe bleibt, wenn wir sie schützen, mit der Hilfe Jesus und in seiner Nähe. Es gibt keine andere Möglichkeit, dass das wieder in unserem Leben sichtbar wird. Der zweite Vers unseres Textes führt uns in eine ganz andere Richtung. Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Gastfreundschaft ist im Neuen Testament eine geistliche Tugend. Gastfreundschaft ist nicht nur Essen, nicht nur ein Besuch, nicht nur ein freundliches Wort. Gastfreundschaft ist eine Haltung, die sagt, du bist willkommen. Hier darfst du sein. Ich gebe dir Raum. Gastfreundschaft bedeutet, dass wir unsere Türen öffnen. Nicht nur die Türen unserer Häuser oder Wohnungen, sondern die Türen unserer Herzen. Und ich denke, gerade in einer Zeit, in der viele Menschen einsam sind, ist Gastfreundschaft ein kostbarer Dienst, den wir als Einzelne und als Gemeinde auch leisten können. Gastfreundschaft beginnt nicht erst, wenn jemand bei uns am Tisch sitzt oder wir im Gottesdienst jemand wahrnehmen, der so ganz allein da sitzt. Gastfreundschaft geschieht auch dort, wo wir in unseren Lebensbeziehungen unterwegs sind. Meinetwegen am Arbeitsplatz oder da, wo wir uns ehrenamtlich einbringen. Ganz sicher wird sie auch deutlich dann, wenn wir jemand einladen, obwohl die Wohnung nicht perfekt ist. Gastfreundschaft ist nicht Perfektion, sondern Wärme. Ist nicht Aufwand, sondern Offenheit für den anderen. Dass wir ihn wahrnehmen in seiner konkreten Situation. Vor ein paar Wochen führte ich ein Gespräch mit einem Paar, das in einer ganz besonderen Herausforderung war. Und da ist mir nochmal so deutlich geworden, wie gut es ist, einfach sich mal dahinzusetzen und das Gespräch zu suchen. Und vielleicht auch eine Einladung auszusprechen. Dass man mal jemand spontan zum Kaffee einlädt, obwohl man vielleicht in seiner Wohnung gerade nicht aufgeräumt hat. Darum geht es nicht. Vielleicht ist es eine konkrete Unterstützung einer Person, einer Mutter, die vielleicht ganz viel zu tun hat und froh wäre, wenn du einmal in der Woche mit ihrem Kind vielleicht mal den Spielplatz besuchst. Oder du einem Menschen, der neu ist, in deinem Leben zeigst, dass er willkommen ist. Nicht nur theoretisch, sondern wirklich auch praktisch. Der Hebräerbrief jedenfalls erinnert uns daran, dass Gott selbst durch Gastfreundschaft wirkt. Manche, so heißt es hier in unserem Text, haben dadurch Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Liebe Geschwister, wir wissen nicht, wen Gott uns schickt. Aber wir können bereit sein, dass es geschieht. Das dritte Wirkungsfeld hier in unserem Text führt uns in die Tiefe des Mitgefühls. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr mit ihnen gefangen. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem Körper. Hier geht es um Solidarität, um das Mittragen ganz konkret von Leid. Hier geht es um die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Der Schreiber sagt hier nicht, betet für die Gefangenen, sondern er sagt, denkt an sie, als wärt ihr selbst gefangen. Das ist schon ein Unterschied. Es bedeutet, fühlt mit ihnen, spürt ihre Not und lasst euch berühren, wenn ihr mit diesem Leid, mit den Problemen, mit den Sorgen und Nöten konfrontiert werdet. Heute, das wissen wir nur zu gut, gibt es ganz viele Formen von Gefangenschaft. Menschen sind in Angst, in Depression, in Schuld, in Krankheit, in Abhängigkeiten oder in zerstörerischen Beziehungen gefangen. Menschen sind misshandelt, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, durch Worte, durch Ablehnung, durch Ungerechtigkeit. Und der Hebräerbrief hier, der fordert uns auf, nicht einfach wegzuschauen, nicht zu sagen, ist nicht mein Problem. Ganz sicher nicht. Wir werden vielmehr aufgefordert zu fragen, wie kann ich hier dir jetzt helfen? Wie kann ich mittragen? Wie kann ich da sein? Solidarität bedeutet manchmal einfach nur auszuhalten, nicht zu reden, sondern zu hören. Nicht versuchen, eine Situation zu erklären, die ich überhaupt nicht durchblicke oder irgendetwas anderes in der Art, sondern einfach zu begleiten. Nicht an eine schnelle Lösung jetzt zu denken, sondern einfach Zeit zu schenken. Zeit ist in der heutigen Zeit ein wirklich hohes Gut. Vielleicht bedeutet konkret Solidarität heute auch, dass du jemanden im Krankenhaus besuchst oder dass du einem Menschen mit Depression vielleicht einmal regelmäßig schreibst oder für jemanden eintreten, der unfair behandelt wird. Vielleicht bedeutet Solidarität auch ganz konkret, dass du einem Menschen hilfst, der sich in einer Sucht befindet, der darin gefangen ist. Begegne ihm nicht mit Vorwürfen, sondern mit Geduld. Ich kenne nicht sehr gut, aber doch eine junge Unternehmerin hier aus Übach-Palenberg, die in Aachen, ich würde mal fast sagen, Sonntag für Sonntag zu den Drogenabhängigen am Kaiserplatz fährt. Mit gepackten Kisten voller frisch zubereitetem Essen, mit Kleidung oder mit sonstigen Dingen. Sonntag für Sonntag fährt diese Unternehmerin dahin und schenkt diesen Menschen ihre Aufmerksamkeit, ihre Zeit. Das ist Hingabe. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Sie kann das sehr gut. Und darum geht es letztendlich, dass wir die Menschen zunächst einmal dort erreichen, wo sie gerade sind. Die müssen nicht als erstes von uns eine Predigt hören, dass sie sich von Jesus retten lassen sollen, sondern dass wir ihnen die Liebe, mit der Jesus uns beschenkt hat, dass wir diese Liebe ganz konkret zeigen. Und deshalb haben diese Menschen, die so etwas tun, meinen größten Respekt. Und soweit mir das möglich ist, unterstütze ich das auch. Es geht darum, dass wir da sind, dass wir uns solidarisch erklären mit den Menschen in ihren Lebenssituationen. Darum geht es. Und das ist im Grunde genommen das, was wir in diesen ersten drei Versen dieses 13. Kapitels vom Schreiber mitbekommen, für unseren Lebensweg, für unsere Nachfolge als Jünger Jesu. Liebe, Gastfreundschaft, Solidarität, das sind keine großen Programme. Das ist nichts Großes. Es sind alltägliche Entscheidungen, die wir treffen müssen, meines Erachtens. Es ist die Art, wie Christus in unserem Leben sichtbar wird. Nicht durch große Worte, sondern durch kleine Taten. Nicht durch Perfektion, sondern durch Treue, Stärke und Hingabe. Hingabe ist auch ein wichtiges Wort. Das hat Jesus uns vorgemacht, was es bedeutet, sich hinzugeben. Und wenn wir diese drei Haltungen leben, wird unsere Gemeinde zu einem Ort, an dem Menschen Heimat finden können. Und unser persönlicher Alltag wird zu einem Raum, in dem Christus wirklich sichtbar wird. Unsere Beziehungen, in denen wir leben, werden zu Feldern, in denen Gottes Liebe wächst. Und deshalb ist unser heutiger Text kein moralischer Appell, sondern es ist eine Einladung. Lebt das, was Christus in euch begonnen hat. Lasst seine Liebe bleiben. Lasst eure Türen offen sein. Und lasst eure Herzen berührbar bleiben. So wird unser Leben dann wirklich zu einem Zeugnis, das Gott ehrt. Nicht laut, aber klar. Nicht spektakulär, aber echt. Und darum geht es, Jesus, dass wir echte Nachfolger sind. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen geprägt sein von Christus. Und vielleicht, ja, vielleicht beherbergen wir dann eines Tages dabei auch Engel, ohne dass wir es wissen. Amen.